Zu Beginn der Predigt möchte ich beten. Guter Gott, wir vertrauen darauf, dass du mit deinem Geist mitten unter uns bist. Und wir laden dich ein, wirke du, wie es dir gefällt. Öffne unser Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. Guten Morgen. Gestern war es wieder einmal soweit, der jährliche Höhepunkt aller Osnabrücker Karnevalsfreunde. Ostensamstag mit dem Festzug durch die Stadt und großer Feier bis in den tiefen Abend hinein. Oft fröhlich und ausgelassen, zuweilen aber auch hemmungslos und ohne Grenzen. Wer nicht mitfeiern mag und auch gleichzeitig in der Altstadt wohnt, so wie ich, der rollt die Fensterläden runter und wartet, bis es wieder vorbei ist. Der Narrentag. Oder man flieht einfach raus aus der Stadt an einen anderen Ort. Nun ging das gestern nicht und die Predigtvorbereitung wurde von Helene Fischer ebenso untermalt wie vom mehr gröhlenden Mitsingen der Feiernden. Morgen ist dann Rosenmontag. Die Lehrer unter uns haben sich Kostüme zugelegt. Ganz hartgesonnene haben sich womöglich freigenommen, um bis Veilchendienstag in Köln zu feiern. Und dann folgt, und ganz persönlich sage ich endlich, der Aschermittwoch. Wieder 9 Monate Ruhe bis zum 11. November um 11.11 Uhr. Der Aschermittwoch ist das Ende der Narrenzeit und zugleich auch der Beginn der Passionszeit. Ja, es ist schon wieder soweit. Gefühlt liegen Advent und Weihnachten doch erst kurz hinter uns. Die letzte Deko ist vielleicht gerade erst weggeräumt. Lebkuchen, Keks und Glühwein schmecken noch irgendwie im Gedächtnis. So schnell läuft 2018 das Jahr. Gerade noch Weihnachtsbaum, Feliz Navidad. Und jetzt zählt es schon rückwärts, 40 Tage nur noch bis Ostern, die Sonntage natürlich abgezogen, die ja nicht zur Fastenzeit dazugehören. Aschermittwoch, Ende des Karnevals, Einstieg in 7 Wochen ohne und in die Passion. Und in diesem Jahr kommt sogar noch ein weiterer Feiertag dazu. Man kann ihn gar nicht übersehen, denn seit Wochen schon künden die Geschäfte von neuen Sale-Angeboten. 14% gibt es beim Juwelier. Bei Mode- und Blumenläden, ja sogar bei Aldi, gibt es besondere Schnäppchen. Es ist wieder einmal Valentinstag. Fest der Romantik, kreative Chance für Verliebte und manchmal auch Potenzial für kleinen Streit, wenn ihn der eine oder die Auserwählte am Ende doch vergessen haben sollte. Also ihr Männer und ihr Frauen, merkt es euch, am Mittwoch ist es soweit, der 14. Februar, das Fest der Paare und Verliebten. Einmal im Jahr kreativ sein, seine Hingabe zeigen, ein besonderes Erlebnis oder einfach wunderschöne Blumen am Frühstückstisch. Valentinstag? Ist das eigentlich wie Muttertag nur eine Erfindung der Floristen von Fleurobgar oder der Schokoladenindustrie? Oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter? Warum hat es dieser Namenstag in unseren Kalender geschafft? Und was bringt Menschen weltweit dazu, am 14. Februar ihre Liebe auf diese Weise auszudrücken, einander Blumen zu schenken? Der Valentinstag hat ein historisches Vorbild, gleich werden wir ihn vielleicht auch auf der PowerPoint-Präsentation sehen, mal gucken, ob es noch klappt, nämlich Bischof Valentin, der in der Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus unter Kaiser Claudius Gotius in Rom hingerichtet worden war und als Märtyrer starb. Dabei hatte er eigentlich nur getan, was er als Priester und als Bischof eben tun sollte. Er traute Paare, er feierte Hochzeiten, er segnete die Liebenden. Seine Messen, seine Gottesdienste zelebrierte er als feierliche Feste der Liebe Gottes zu uns Menschen und der Liebe der Menschen untereinander. Damit freilich zog er noch nicht den Zorn des Kaisers auf sich, aber Valentin hatte eben auch Soldaten getraut. Und das erregte den Ärger des Herrschers, denn seine Kämpfer sollten unverheiratet bleiben. Der kaiserliche Befehl und die Strategie des Krieges sind schlicht, ledig kämpfte sich besser. Wer keine Frau und keine Kinder hat, der kennt auch keinen Heimweh und keinen Abschiedsschmerz. Singles streiten einfach effektiver. Ihre Liebe gilt ganz dem Vaterland, dem Sold, dem Abenteuer vielleicht. Auf jeden Fall ziehen sie ungeteilt in die Schlacht. Liebende hingegen sind mit ihren Herzen woanders. Sie sehnen sich nach Zärtlichkeit, nach ihrer Familie, erst recht die frisch Verheirateten oder die jungen Väter. Valentin überzeugte das nicht und so traute er junge Soldaten trotzdem. Aber dann bekam er Ärger und wurde unter Druck gesetzt, doch der Pazifist traute demonstrativ weiter. Eigentlich war das völlig harmlos. Ein Bischof, der Verliebte traute. Er machte Besuche, er spazierte durch seine Stadt, grüßte die Menschen in seinem Arm, ein großer Strauß mit Blumen. Die hatte er in seinem Bischofsgarten gepflückt. In seinem Park gab es eine Fülle bunter Blumen und Sträucher. So ging er an Frühlingstagen mit Krokussen durch die Gegend, überreichte hier und dort ein paar rote Rosen, zauberte ein Lächeln auf die Gesichter der Verliebten. Am 14. Februar 269 wurde Valentin hingerichtet, enthauptet in Rom. Kurzer Prozess, krasser Gegensatz zwischen Blumenbischof und Kriegskaiser. Man könnte jetzt resignieren und traurig sagen, Blumen gegen den Krieg, das hat schon damals funktioniert und das funktioniert auch heute nicht. Oder aber man kann singen. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und der Glaube an die Liebe und der Glaube an Gott machen noch einmal alles anders. Valentin zeigt es uns, wer sich der Liebe Gottes anvertraut, ja, wer glaubt, der kann nicht zynisch werden. Wer glaubt, der verliert die Hoffnung und den Mut auch dann nicht, wenn alles gegen einen zu stehen scheint. Wer kennt heute schon noch Kaiser Claudius Gotius? Vielleicht die Historiker, vielleicht die Lateinlehrer, aber wer sonst weiß heute schon noch, wer Claudius Gotius war? Valentin dagegen, ihn kennt man auf der ganzen Welt. Seinen Todestag feiern wir jedes Jahr mit Blumen, mit einem Lächeln, mit Geschenken, die Liebenden und die Freunde. Das ist der Unterschied zwischen Macht und wahrer Größe. Der Mächtige verschwindet eines Tages von der Bildfläche. Wahre Größe zeigt sich darin, dass sie durchhält, auch dann, wenn die Zeichen auf Ablehnung, Widerstand oder gar Tod stehen. Der Tod des Valentin, der 14. Februar fiel im römischen Festkalender, zusammen mit dem Fest der Göttin Juno. Schutzpatronin der Ehe. Und so blieben Valentin und seine Blumen im Gedächtnis. Es entwickelte sich ein Volksbrauch bis heute. Liebende schenken sich Blumen, werden an diesem Tag füreinander kreativ, aufmerksam, zeigen ihre Hingabe. So ein Tag. Mitten im Jahr, der 14. Februar, wirft dann freilich die allgemeinere Frage auf, wie das eigentlich gehen kann. Einander lieben. Eine Frage für die Verliebten, Verlobten, Verheirateten unter uns, aber natürlich auch für alle anderen. Was ist eigentlich Liebe? Was ist ihr Wesen? Was kennzeichnet sie? Wie kann sie sich ausdrücken? Wie nimmt sie Gestalt an? Wie kann sie unser Leben verändern? Die Bibel findet eine ganze Reihe von Aussagen zur Liebe. Paulus etwa besingt das Wesen der Liebe im 1. Korintherbrief. Wer schon einmal bei einer Hochzeit war, der hat die Worte vielleicht noch im Ohr. Und auch sonst in der Bibel spielt sie eine feste Größe. Je nach Übersetzung kommt der Wortstamm lieb, so wie in Liebe, Lieben, Geliebter und dergleichen, zwischen 600 und 800 Mal in der Bibel vor, der Sache nach noch weitaus öfter. Keine Angst, wir wollen die einzelnen Stellen jetzt heute Morgen nicht alle durchgehen, sondern uns auf zwei davon konzentrieren. Die eine ist geradezu eine Definition von Liebe und findet sich im 1. Johannesbrief. Ich lese einige Verse aus dem 4. Kapitel. Dort heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Ja, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Das ist der Spitzensatz aller christlichen Liebestheologie, alles dessen, was wir angemessen über Liebe sagen können. Gott ist Liebe. Knapp und unmissverständlich drückt sich der Johannesbrief hier aus. Ja, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Anders als das manchmal gelesen wird, steht da nicht, die Liebe ist Gott. So als wäre die Liebe das, was wir verehren und anbeten sollten. So als wäre ein abstraktes Prinzip dasjenige, was unser Gebet fordert. Als wäre die Liebe eine unpersönliche Macht, die alles zusammenfällt. Nein, es heißt umgekehrt. Gott ist Liebe. Anders gesagt, das innerste Wesen, das tiefste Wesen Gottes ist Liebe. Das, was Gott ausmacht, sein Wesen, ist die Liebe. Er ist die Liebe in Vollendung. Sein Wesen ist nichts anderes als Liebe. Wir sind in unserem Nachdenken Gott immer dann am nächsten, wenn wir ihn uns als bewegende und in sich bewegte Liebe vorstellen. Man könnte auch sagen, Gott ist nicht nur Liebe, er lebt als Liebe. Sein Leben ist Liebe. Und noch einmal anders gewendet, wenn wir jetzt wissen wollen, was das eigentlich ist, Liebe, was Liebe ausmacht, wie sie zur Gestalt kommen kann, was das eigentlich ist, dann können wir auf Gott schauen, der die Liebe selbst ist. Die personifizierte Liebe gleichsam. Und wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir sehr schnell, dass diese Liebe, die er selbst ist, nicht abstrakt bleibt, nicht allgemein, sondern ganz konkret wird. Dass sie mit Personen zu tun hat, mit Gemeinsamkeiten und Differenz, mit Beziehungen und Verhältnissen. Das zeigt sich daran, dass die Bewegung der Liebe, die Gott selbst ist, sich zuallererst in dem Verhältnis spiegelt, das Gott zu sich selbst hat. Das klingt jetzt ein wenig kompliziert und das ist es auch. Lehrmäßig ausgestaltet hat sich das in der sogenannten Trinitätslehre, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, also in denjenigen Gedanken, die dem Geheimnis nachspüren, dass Gott sich zugleich in drei verschiedenen Seinsweisen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zeigt und doch der einzig eine ist. Die Aussage, Gott ist der dreieine Gott, der Dreifaltige, beschreibt nichts anderes als dieses innergöttliche Liebende gegenüber von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Ganz berühmt, jetzt passend dazu ist die Folie da, hat das schon der Kirchenvater Augustin. Der hat in der Schwelle vom 4. zum 5. Jahrhundert gelebt und im nördlichen Afrika gewirkt, beschrieben. Er hat dazu das Geheimnis der göttlichen Trinität, also des Wesens Gottes als Vater, als Sohn und als Heiligen Geist, als das Verhältnis eines Liebenden, nämlich des Vaters, zu einem Geliebten, nämlich dem Sohn, beschrieben, das umschlossen und ermöglicht wird von der Liebe selbst, dem Band der Liebe, dem Lieben, welches der Heilige Geist ist. Erst in dieser Dreiheit lebt Gott, als der liebende Vater, als der geliebte Sohn und als der sich in ihrer Liebe verbindende Geist. Gott ist im Miteinander. Dieser eine Gott begegnet sich selbst und begegnet uns Menschen im Miteinander von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Der sich selbst und uns in dieser Weise begegnende Gott ist der Inbegriff, ist die Quelle aller Liebe. Es gibt keinen genaueren Ausdruck zur Charakterisierung des Wesens Gottes als das Wort Liebe. Gottes Dreieinigkeit wird dann richtig verstanden, wenn sie als innigstes Liebesverhältnis begriffen wird. Aber dabei bleibt es nicht. Die göttliche Liebesgemeinschaft wendet sich gemeinsam nach außen, um ihre Liebe auf alles Geschaffene überspringen zu lassen. All das, was Gott tut, was wir sichtbar erleben und was wir unsichtbar nicht sehen, ist Liebe. Wie Gott in dieser Welt handelt, wie er sich ihr zuwendet, wie in der Person des Vaters als des Schöpfers die Welt und jeden Einzelnen von uns ins Dasein ruft, wie er fürsorglich die Natur erhält, all das ist Liebe. Wie in der Person des Sohnes als des Retters die Welt und jeden Einzelnen von uns mit sich selbst versöhnt, Erlösung schafft und Heilung stiftet, all das ist Liebe. Wie Gott in der Person des Geistes die Welt und jeden Einzelnen von uns auf Gott ausrichtet, Gemeinschaft stiftet und Freude schenkt, all das ist Liebe. Gott zeigt sich als liebender Vater, als geliebter und damit selbst wieder liebender Sohn und als Geist der Liebe, der uns entfachen möchte, selbst Liebende zu werden. Zu Menschen, die als Antwort auf Gottes Liebeshandeln Gott wieder lieben. Den Nächsten, den Fremden und sich selbst und sie alle vier, selbst da noch, wenn sie einem zu Feinden geworden sind. Und damit sind wir auch schon unversehens bei der zweiten Bibelstelle angekommen, die unseren Fokus zentral auf die Liebe richtet. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben, so hat er es im Johannesbrief geheißen. Anders gesagt, Wenn man die Gebote des Ersten und des Neuen Testaments zusammenfassen möchte, und Jesus war selbst einmal dazu aufgefordert worden, dann ist es allein angemessen, auf diese Liebe zu verweisen. Und es tat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein anderes Gebot größer als diese. Dieses doppelte Du sollst lieben ist im griechischen Original nur ein einziges Wort. Ja, man könnte Jesu Botschaft an dieser Stelle so zusammenfassen: Liebt. Liebt Gott, liebt den Nächsten, liebt auch die Fremden in eurem Land, liebt euch selbst und haltet die Liebe durch, auch wenn euer Gegenüber euch zum Feind geworden ist. Lebt eine Liebe, die überwindet, die immer wieder danach sucht, was dem anderen dient. Eine Liebe, die keine Grenzen kennt. Ja, Grenze könnte man geradezu das Gegenwort zur Liebe nennen. Weswegen eine Partei, die das C im Namen führt, eigentlich Schwierigkeiten haben sollte mit allen Grenzen, und seien es Obergrenzen. Jesus sagt, Liebe ist das Gebot. Und deshalb kann Paulus im Römerbrief sogar sagen, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Aber was heißt das nun ganz konkret? Das ist doch immer noch allgemein und abstrakt. Das klingt zwar schön und so eine Sonntagsrede mag ja auch irgendwie erbaulich sein, aber was verändert das jetzt? Noch einmal, was es heißt zu lieben, das können wir bei Gott der Liebe selbst lernen. Und weil Gott nicht im Himmel geblieben ist, sich nicht zurückgezogen hat, sich nicht selbst Genüge war, sondern alle Grenzen überwunden hat, uns begegnet ist und jeden Tag uns wieder neu begegnen will, deshalb und darin können wir lernen, ganz konkret, wie Lieben geht. Von Gottes Liebe lernen wir unser Lieben. Ich weiß nicht, wer von euch vor 2 Wochen im Gottesdienst war und sich noch erinnern kann. Dortwell hatte eine Predigt zur Ortsgemeinde gehalten und sie eröffnet mit einigen kurzen Überlegungen zur Liebe Gottes und darin den trinitarischen Gott, also den Gott, der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist zeigt, als Wesen der Liebe entfaltet. Die 3 Personen Gottes und die mit ihnen verbundenen Charakteristika von Liebe hat er dabei als Einigkeit, als Intimität und als Fülle beschrieben. Eine, wie ich finde, hochinteressante Beschreibung des Liebeswesens des Dreieinigen. Einigkeit, Intimität und Fülle. Auch heute Morgen habe ich schon die Trinität, die Dreifaltigkeit Gottes zum Ausgangspunkt genommen, im Blick auf das Wesen der Liebe Gottes zu schauen, was wir hier lernen können, was es heißt, einander zu lieben. Gleichwohl möchte ich das jetzt ein wenig anders ausbuchstabieren. Die Grundidee stammt zugegebenermaßen nicht von mir, sondern habe ich mal selbst in einer Vorlesung gehört, aber deswegen ist sie ja noch nicht schlecht. Werden wir konkreter und wenden wir uns dem Lieben Gottes noch einmal genauer zu. Gottes Liebe zeigt sich, so hatten wir gesagt, in seinem Sein als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Beginnen wir mit dem Vater. Gottes Liebe als Vater zeigt sich in höchster Kreativität. Ja, in der Liebe Gottes offenbart sich und verwirklicht sich die höchste Kreativität, zu der Liebe jemals fähig ist. Das geschieht, indem Gott als Vater und als Schöpfer das Universum und jeden Einzelnen von uns aus dem Nichts ins Dasein ruft, wundervoll gestaltet, jeden individuell. Niemand ist gleich einem anderen. 7 Milliarden Menschen gibt es auf der Erde und keinen gibt es doppelt. Für jeden von uns hat sich Gott etwas ganz Besonderes ausgedacht. Niemals gehen ihm die Ideen aus. Allein in dieser Minute, in der ich über die Schöpfung spreche, hat Gott schon wieder 250 neue Menschen auf diese Welt gebracht. Verschiedene Hautfarben, Haare, Talente, Vorlieben, Eigenschaften, Sprachen und Stimmlagen, Leberflecken und Grübchen im Gesicht. Und dazu all die Pflanzen und Tiere, unzählige jeden Tag. Gottes Liebe zeigt sich in Gottes Kreativität, die höher nicht sein kann, die weit über unsere Vorstellung geht, die alles Leben schafft und dessen Entwicklung wunderbar gestaltet. Gottes Liebe als Sohn zeigt sich wiederum in tiefster Hingabe. Ja, in der Liebe Gottes offenbart sich und verkörpert sich die tiefste Selbsthingabe, zu der Liebe jemals fähig ist. Das hat sich vollzogen, als Gott selbst Mensch geworden ist und in Jesus Christus den Weg tiefster Tiefe gegangen ist. Er weiß, was es heißt, schwach zu sein, am Boden zu liegen, nicht mehr ein- noch auszuwissen. Er weiß, was es heißt, von der Menge umjubelt zu werden und im nächsten Moment von den besten Freunden verraten. Gottes Liebe als Hingabe zeigt sich dann in tiefster und unübertrefflich höchster Weise darin, dass Gott in Jesus Christus den Tod der äußersten Gottverlassenheit stirbt, um für uns einzutreten und uns zu retten, unser Leben zu retten aus den Verstrickungen des Todes und der Hölle. Gottes Liebe als Geist schließlich zeigt sich in innigster Verbundenheit und dichtester Präsenz. Ja, in der Liebe Gottes offenbaren und zeigen sich dichtigste Präsenz und innigste Kommunikation. Ein Verbundensein, das an Intensität allen anderen Verbundensein weit überlegen ist. Das kommt dann in unsere Erfahrung, wenn Gott als Heiliger Geist uns Menschen berührt, das Wort Gottes aufschließt, in uns den Glauben weckt, Trost in unser Herz stiftet und uns Herz und Sinne öffnet für die Schönheit der Liebe Gottes. Gott ist Liebe. An Gott lernen wir, was es heißt, wahrhaft zu lieben. Man kann dieses Liebeswesen Gottes in Anlehnung an die göttliche Trinität als Vater, Sohn und Geist entfalten als höchste Kreativität, tiefste Hingabe und dichteste Präsenz. Kreativität, Hingabe, Präsenz, diese drei bilden den Grundrhythmus allen Liebens. Und das gilt auch für unser menschliches Lieben, für unser Lieben in Partnerschaften und Ehen, für unser Lieben in Familien, für unser Lieben von Freunden und Fremden. Wo immer geliebt wird, müssen Kreativität, Hingabe und Präsenz mit im Spiel sein. Wenn nur eines der drei Elemente fehlt, dann wird es nämlich schon schwierig. Ohne Kreativität nämlich verliert eine Beziehung ihre Lebendigkeit. Wenn alles zur Routine wird und Überraschungen ausbleiben, dann wird es langweilig. Und auch ohne Hingabe ist das Scheitern einer Beziehung vorprogrammiert. Denn wenn der eine die Sensibilität für die Bedürfnisse des anderen missen lässt, dann geht es in der Beziehung nicht selten vornehmlich um die Selbstbehauptung des einen vor dem anderen und dann wird sie im besten Fall zum Dauerstress. Und wenn wiederum Präsenz ausfällt, dann erstirbt das Gespräch, weil niemand mehr da ist, mit dem wir etwas teilen können. Dann wird Verbundenheit zu einer bloßen Formel und in einer Beziehung werden Menschen einsam. Kreativität, Hingabe und Präsenz, so zeichnet sich Gottes Liebe aus und so zeichnet sich auch unser Lieben aus, das seinen Ursprung im Lieben Gottes hat. Ja, unser Lieben, noch einmal, egal ob als erotische Anziehungskraft und sexuelle Leidenschaft, als eheliche Treuegemeinschaft oder als Liebe zwischen Eltern und Kindern, egal ob als freundschaftliche Verbundenheit oder als Liebe zwischen Verwandten, egal ob als Liebeshandeln zwischen den Nahen oder gegenüber Fremden, unser Lieben lebt, soll es gelingen. Von diesem Dreiklang, den wir bei Gott lernen. Kreativität, Hingabe und Präsenz. Und das ist dann wiederum der Weg, auf den wir schauen können, was es konkret heißt, zu lieben. Gehen wir das noch einmal durch. Liebe zeigt sich als erstes als Kreativität. Gottes Kreativität ist unendlich und unerschöpflich. Menschlicher Ideenreichtum und menschliche Kreativität, auch solche in ihren schönsten und eindrücklichsten Ausdrucksformen, sind davon himmelweit unterschieden. Niemand von uns kann eine Welt erfinden. Aber der Schöpfer hat uns so angelegt, hat so vieles in uns hineingelegt, dass auch wir schöpferisch sein können. Mit unseren Begabungen, mit unseren Talenten, aber auch mit unserem Fleiß und guten Ideen. Wenn wir Gottes Kreativität entsprechen wollen, dann lassen wir uns etwas einfallen und gebrauchen unsere Fantasie. Unser Lieben konkretisiert sich in dieser Perspektive als Lust am guten Einfall. Liebe ist das Gegenteil von Langeweile. Sie sorgt sich um die schönen Dinge, das immer wieder Neue und Überraschende. Wer liebt, der macht sich Gedanken, der plant, wird fleißig und investiert sein Talent. Meine Frage an dich: Wo hat sich in deinen Beziehungen Langeweile eingeschlichen? Wo hast du die Lust verloren, dich zu investieren, dir Mühe zu geben, kreativ zu sein, dir etwas Neues auszudenken? Anders, welches Talent kannst du einsetzen, um anderen eine Freude zu machen? Welche Überraschung möchtest du planen, um einem anderen zu zeigen, dass er es wert ist? Welche Idee hast du, eine Beziehung wieder neu zu gestalten? Und ganz konkret zum 14. Februar, dem Valentinstag, nächste Woche. Was planst du, um einen Menschen, den du liebst, deine Frau, deinen Mann oder einfach einen guten Freund, deine Freundin oder deine Eltern, was planst du, um ihnen zu zeigen, dass du sie liebst? Vielleicht etwas, womit sie nicht gerechnet hätten. Das muss nichts Großes sein. Kreativität heißt nicht, umso größer, umso pompöser, umso besser. Nein, manchmal ist es gerade das Kleine, das Unscheinbare, das die größte Überraschung birgt. Liebe zeigt sich zweitens, so hatten wir es gesehen, als Hingabe. Gott macht sich in Jesus Christus, macht uns in Jesus Christus vor, was es heißt, sich selbst aufzugeben. Vielleicht am eindrücklichsten wird es in einer Stelle im Philipperbrief beschrieben. Dort heißt es, Jesus Christus entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. So beschreibt Paulus die Bewegung der Hingabe Gottes, eine Bewegung für uns. Eine Hingabe, die wir in diesem Umfang und in dieser Konsequenz nicht einmal versuchsweise nachahmen können. Aber unser Lieben kann dieser Hingabe entsprechen. Auch wir können uns hingeben. Paulus sagt das übrigens an exakt der gleichen Stelle, 3 Verse davor. Gebt euch einander hin. Seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einträchtig. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So könnt ihr euer Miteinander an der Hingabe Gottes in Jesus Christus ausrichten. Den anderen höher achten als sich selbst. Meine Fragen an dich. Wo hast du in letzter Zeit oft vor allem nur an dich gedacht? Wo waren deine Ziele, deine Anliegen, deine Interessen im Mittelpunkt? Und das, was die anderen bewegt, ist aus dem Blickfeld geraten. Wie kannst du es neu lernen, den Nächsten und auch den Fremden in den Fokus zu rücken? Was kann es für dich bedeuten, hingebungsvoll zu leben mit Leidenschaft und Engagement? Wo willst du vielleicht deine eigenen Interessen einmal zurückstellen, dich selbst vergessen, um anderen zu dienen? Und auch wieder mit Blick auf den kommenden Mittwoch, nimm einmal eine Beziehung in den Blick, deine Partnerschaft oder eine Freundschaft, und frage dich, wo kann ich in der nächsten Woche dem anderen dienen, seinem oder ihrem Wohl das erste Recht zukommen lassen? Was konkret möchte ich für den anderen tun? Und was muss ich vielleicht selbst dafür aufgeben? Und auch hier wieder, Hingabe zeigt sich nicht zuerst im Großen und Umfassenden, sondern in den vielen kleinen Aufmerksamkeiten des Lebens. In mancher ganz kleinen Sache. Vielleicht darin, den anderen einmal vorzulassen an der Theke, ihm das letzte Stück Käse zu lassen, auch wenn man selbst Appetit darauf hätte. Liebe zeigt sich drittens als Präsenz. Gott macht uns in seiner Geistkraft vor, was es heißt, ganz da zu sein. Zugänglich und empfänglich, nahe, wenn man ihn ruft. Gottes Präsenz auf dieser Welt und bei uns im Leben ist allumfassend. Dem können wir mit unseren Begrenzungen, auch mit unserer Kraft, nicht einmal annäherungsweise entsprechen. Und doch zeigt sich auch unser Lieben gerade darin, wie wir präsent sind. Darin, wie wir uns Zeit füreinander nehmen. Wie wir für die Beziehung mit anderen feste Zeiten und Räume im Ablauf unserer Tage schaffen, aber auch wie wir spontan und ungeplant Zeiten freimachen und einfach nur da sind. Da sein für die anderen. Ein Gespräch zu führen, jemanden einfach einmal in den Arm zu nehmen, miteinander zu schweigen, ein Lächeln hier und da. Präsent sein heißt auch, den anderen nicht zu übersehen, aufmerksam zu sein, nicht durch ihn hindurch zu sehen, sondern ihn anzuschauen. Auch wenn er uns vielleicht bislang fremd war. Dem Nächsten ins Gesicht zu sehen und ein bisschen unter die Haut. Mehr sehen wollen als nur Oberfläche. Präsent sein heißt, verlässlich zu sein und treu, auch wenn es einmal uns so gar nicht in den Kram passt. Meine Frage an dich: Wo hast du dich zurückgezogen aus einer Beziehung? Wo fällt es dir schwer, dir Zeit zu nehmen oder anderen Zeit zu lassen? Wo gehst du vielleicht manchmal zu schnell an jemandem vorbei, der doch deine Aufmerksamkeit bräuchte? Womit verbringst du deine Zeit und mit wem? Und wieder für die kommenden Tage gefragt: Bei wem möchtest du dich in dieser Woche melden? Bei einer Person vielleicht, die von dir schon lange nichts mehr gehört hat, wo der Kontakt ein wenig verloren gegangen ist. Wen möchtest du besuchen? Wer würde sich freuen, wenn du kommst? Und wen möchtest du heute oder morgen oder nächste Woche zum Essen einladen? Gottes Lieben ausrichten. Wenn wir auf Gott schauen, dann bleibt das alles nicht abstrakt, sondern wird sehr schnell und sehr konkret. Und das wiederum kann unseren Alltag, unser ganzes Leben von Grund auf verändern. Und damit sind wir beim allerletzten Gedanken, eine Minute noch ganz am Schluss. Der Valentinstag ist ein Tag der Liebe, der Verliebten. Der 14. Februar, Bischof Valentin und die Blumen, Zeichen der Zuneigung, des Friedens und der Liebe. Es ist gut und es tut gut, sich der Liebe zu erinnern, sich ihrer einander zu vergewissern. Es tut gut und es ist richtig, dass wir durch den Kalender dazu aufgefordert werden, neu kreativ zu werden, aufmerksam zu sein und präsent. Meine Fragen eben, jedenfalls die konkreteren, zielen vielleicht auf eine Woche der Liebe. Darauf, dass wir ganz konkrete Ideen entwickeln, was wir tun können. Darauf, dass wir nicht nur hier heute Morgen sitzen und darüber nachdenken, sondern dass wir uns aufmachen, praktisch werden, nichts anderes mehr vorschieben, sondern los. Einfach anfangen, den Weg gehen, Jesus im Ohr, der sagt, liebt. Und daraus wird dann Stück für Stück vielleicht ein Leben der Liebe. Kreativ, innovativ, überraschend, hingegeben an Gott und seine Liebe, aber auch an die Menschen, die uns nahestehen und auch an jene, die noch ferne sind. An die, die uns lieb sind und an jene, die uns fremd oder feind sind und die das vielleicht auch bleiben, trotz aller Liebe. Kreativ, hingebungsvoll und schließlich präsent, mit ganzem Herzen dabei, mit Kopf, Herz und Verstand und mit aller Kraft. Und dann plötzlich wird jeder Tag ein Valentinstag. Und dieser eine, der 14. Februar, der ist dann nur noch einer von 365 Tagen der Liebe. Das klingt ziemlich groß. Und wenn wir es richtig angingen, wäre es das auch. Lasst uns davor nicht zurückschrecken in die Komfortzone oder den Sessel, sondern lasst uns anfangen. Und genau dazu kann der 14. Februar ein Startpunkt sein. Eine Erinnerung, ein Stachel. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Vielen Dank fürs Zuhören.